Willkommen zu unserem Podcast Musikpädagogik im Gespräch der Hamburg Open Online University an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Unser heutiges Thema befasst sich ebenfalls, wie schon in der ersten Folge, mit den Fragen der Umwälzung, ja man muss inzwischen schon sagen, mit dem neuen Selbstverständnis der Musikpädagogik Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und da richtet sich unser Augenmerk insbesondere auf die Hamburger Musikhochschule, die damals in einem kleinen Zeitraum zwischen 1967 und 1975 zu einer Art Impulsgeber für ein verändertes und auf Veränderung abzielendes Denken gewesen ist. Mein Name ist Hans Bessler, ich bin Professor für Musikpädagogik hier an dieser Hochschule. Mein heutiger Gast im Studio ist wiederum Professor Dr. Bernd Clausen. Er lehrt in Siegen an der Universität und vertritt dort das Fach Musikpädagogik. Er gehört zugleich zu den Wissenschaftlern, die sich mit ihrer Forschung sehr breit aufgestellt haben. Transkulturelle Forschungsfragen unter dem Gesichtspunkt der Musik und ihrer Vermittlung interessieren ihn ebenso wie die Konzeption von Inhalten von Schulbüchern für das Fach Musik im Kontext des digitalen Wandels. In unserer Podcast-Reihe Musikpädagogik im Gespräch aber geht es um einen weiteren Forschungszweig von Professor Clausen, um die Geschichte der jüngeren Musikpädagogik. Hier arbeitet er in einem Verbund mit anderen Forschern. Ihnen geht es darum, die Geschichte des Faches auf ihre heutige Relevanz hin so aufzuarbeiten, dass man aus Fehlern lernt und Bewährtes bewahrt. Lieber Herr Professor Clausen, lieber Bernd, unsere Frage heute zielt darauf ab, dass wir versuchen, ein wenig genauer zu beschreiben, was in Hamburg stattgefunden hat. Wir haben ja einige Videoproduktionen schon hinter uns zusammen mit Nils Knolle und Thomas Ott, die damals hier studiert haben und natürlich mit dem damaligen Musikpädagogen und späteren Präsidenten dieser Hochschule, Hermann Raul. Könntest du einmal beschreiben, was dir bei der Beschäftigung mit den damaligen Texten aus diesem unmittelbaren Umfeld besonders aufgefallen ist, was dich da auch unter Umständen besonders überrascht hat?
Ja, der Auslöser war eigentlich eine größere Studie zu der Frage, wie ist eigentlich aus den damaligen Konservatorien und Akademien, wie sind da eigentlich Musikhochschulen draus geworden, staatliche Musikhochschulen? Und das habe ich, untersuche jetzt gerade, das Buch ist fast fertig, am Fall von Würzburg. Und als ich auf die Suche nach Literatur ging, um zu schauen, wie ist eigentlich dieser Transformationsprozess abgelaufen, stieß ich in der Literatur, wenn man die so durchkämmt, eben auf diese institutionsgeschichtlichen Fragen über Artikel, in denen es um bildungsorganisatorische Fragen geht. Also zum Beispiel um die Frage, wie ist das mit den Musikhochschulen, der Gesamtschule, der geplanten und der Universität und so weiter und so fort, bis hin zu Fragen, wie wir sie dann bei Hermann Raue gefunden haben in seinem Aufsatz von 1971, wie sieht eigentlich MusiklehrerInnenbildung zukünftig aus? Und so gelangt man dann so irgendwie dann von einer Frage in die andere rein, und das war der Augenblick, wo ich sagte, Moment, hier ist in Hamburg irgendwas vor sich gegangen, was irgendwie im Hinterkopf schon mal da war, aber das habe ich mir dann mal genauer angeschaut.
Und was war jetzt ganz konkret das überraschende Moment?
Das überraschende Moment war, dass man, was weniger passiert in der Literatur, wenn man sie durchschaut, ein komplettes Curriculum vor Augen hat in dem Artikel von Raue und ganz deutlich definiert, warum ich das so mache, was die Gründe dafür sind, bis runter, wie die Prüfungen auszusehen haben, und also einfach beschreibt und es einfach sehr gut begründet, warum er das Curriculum so entwickelt an Hamburg und wie er es getan hat. Also bis hin zum Senatsbeschluss sozusagen das alles mit beschreibt.
Das ist tatsächlich eine interessante Fragestellung, die du damit auch aufreißt. Muss eigentlich die Musikpädagogik oder sollte die Musikpädagogik so weit gehen, dass sie nicht nur Forschung betreibt, sondern das auch in Institutionen umsetzt?
Ja, also das große Label, was da ja drüber steht, ist die Frage der Curriculumentwicklung. Und aus historischer Perspektive mal das genau nachzuvollziehen, hat natürlich den Effekt, dass man sich selbst als Forscher sensibilisiert für solche Prozesse und auch nochmal anfängt, anders auf das Fach zu schauen, zu sagen, oh mein Gott, da war ja was da, wo ist es eigentlich geblieben 2022, ne? Nach einer weiteren großen Studienreform. Und da wird auf einmal klar, dass das bisher auch für Hochschullehrer irgendwie nie wirklich zum Thema ist. Man macht Curriculumentwicklung als Teil seines Amtes, aber nicht mit, weil man ja auch viele Meinungen zusammenführen muss, aber nicht vielleicht immer mit einer Art von historischer Reflexion, was das Fach eigentlich schon mitgetragen hat und dem, wo es sich vielleicht in anderen Fächern in ähnlicher Weise nochmal anders darstellt.
Jetzt ist ja ganz interessant, du beschreibst das, was bei Raue fast, kann man schon sagen, in der späten Phase, auch noch hier an der Hochschule, aber dann an der Universität, an Überlegungen gestellt worden ist. Inwieweit unterscheiden sich seine Überlegungen von den vorherigen?
Also, wenn man die Literatur der 40er Jahre und der 50er Jahre durchschaut, durchzieht diese Literatur einen lamoyanten Ton. Also, das ist am Ende die Schulmusikausbildung, also das geht alles den Bach runter. Das sieht man die ganze Zeit. Aber die Lösungen, die da gebracht werden, sind wenig handfest. Dann wird bildungsphilosophisch argumentiert. Und bildungsphilosophisch zu argumentieren reicht nicht, um irgendeiner Weise Curriculumentwicklung zu betreiben. Das kann man machen, aber am Ende muss man Studierenden und zukünftigen Lehrern die Möglichkeit geben, an einer Institution, aus einer Institution herauszugehen und sagen, ja, ich habe jetzt genügend Selbstbewusstsein, mich vor die Klassen zu stellen und das auch mein Leben lang zu tun. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass bei Raue, gerade dieser Aufsatz von 1971, es so detailliert, modelliert vor einem steht. Also sowohl das Curriculum bis runter auf die Formate, die Lernformate, bis auf die, wir würden heute sagen, bis auch runter auf den Workload gebrochen und dann inhaltlich alles aufgeschnöselt. Und das, was es, glaube ich, unterscheidet, ist dieser große Wahlbereich. Also es gibt so ein Grundstudium bei ihm und dann gibt es eben ein Aufbaustudium. Und dann sieht man, dass Raue das so gestaltet hat, dass er eigentlich damals schon, wie soll man sagen, also bezogen auf die jeweiligen Stärken eines Studierenden eine Wahlmöglichkeit eröffnet. Und diese Wahlmöglichkeit ist so breit, wie wir sie, glaube ich, heutzutage kaum noch haben, ehrlich gesagt.
Ich finde das ganz interessant, weil man jetzt gleichzeitig ja noch fragen muss, warum überhaupt Wahlbereiche? Warum kann ich nicht eigentlich von vornherein, so wie man es heute gerne macht, man stopft alles in Module hinein und diese Module werden dann jeweils neu, jedes Jahr so unterrichtet. Warum brauchen wir Wahlbereiche?
Weil, das sagt ja Raue, und das findet man übrigens auch an anderen Stellen in der Literatur wieder, sagt, naja gut, der Student hat oder der Studierende hat ja Stärken. Der eine hat Stärken, ist besser, also kann ein Instrument auf einem sehr hohen Niveau machen. Der andere ist eher so derjenige, der in der Gruppe muckt. Der andere ist eher derjenige, der auf Musik eher in analytischer und historischer Perspektive schaut, aber trotzdem instrumental spielt, aber auf einem anderen Niveau. Und ich glaube, diese Vielfältigkeit, die ja von Typen, sage ich jetzt mal, das ist ein gefährliches Wort, aber du weißt, was ich meine, diese haben alle in der Schule ihre Berechtigung. Und eben nicht der alleine Künstler, Pädagoge im schmalspurigen Sinne. Und ich glaube, das ist der Vorteil, weil dann jeder mit seinen Stärken aufgenommen werden kann und sich dann im Studium selbst an der Stelle noch weiter stärken kann.
Das finde ich ausgezeichnet, dass du das besonders herausstellst, dass die Individualität des Studierenden im Vordergrund steht. Die Frage, die sich jetzt aber stellt, wie war es dann vor 67 mit den Curricula? Was für ein Lehrerbild, Menschenbild, Studierendenbild hatte man da?
Das, was wir sozusagen aus Kestenberg noch mitgetragen haben, glaube ich, den Künstlerpädagogen, das war ja bei Kestenberg eigentlich auch schon der Streit, wenn man die Aufsätze mal durchliest, wo dann gesagt wird, ja, Kestenberg hatte auch schon Schwierigkeit mit der Wissenschaftlichkeit und mit dem wissenschaftlichen Beifach. Also er war sich damals auch noch nicht sicher, welchen Anteil diese Waage, nach welcher Seite sie ausschlagen soll, so eher jetzt die künstlerische Praxis oder auch die wissenschaftliche Reflexion und was weiß ich. Und ich glaube, dass das deutlich zugunsten der Kunst, in Anführungsstrichen, der künstlerischen Praxis oder der musikbezogenen Praxis in den 50er, 60er Jahren noch war. Also da hat sie dann angefangen, sich umzubrechen.
Denn vielleicht sollte man jetzt für diejenigen, die nicht sofort was mit Leo Kestenberg anfangen können, noch sagen, wer war eigentlich Kestenberg?
Kestenberg war ein Pianist eigentlich,
Schüler von Busoni,
genau. Und durch günstige Umstände ist er eben dann ins preußische Ministerium gekommen und konnte dort zusammen im Verbund mit anderen Musikpädagogen, muss man jetzt mal vorsichtig sagen, Reformen initiieren, und zwar sehr weitreichende Reformen. Der ehemalige Gesanglehrer sozusagen wurde beiseite gelegt, sage ich mal, auf lange Sicht hin, und in den Vordergrund rückte das Fach Musik. Also das Fach Gesang soll für dahin eben Musik heißen, und das war eine Revolution, weil hier sozusagen eine Art von Ausbildung in den Vordergrund gestellt wurde mit Eignungsprüfung und allem Möglichen, nachdem wir heute eigentlich noch Studierende ausbilden.
Und man muss sagen, das Lehrerbild bei Kestenberg war das eines Studienrats, der sowohl künstlerisch wie wissenschaftlich arbeitete und nicht nur im Fach Musik, sondern grundsätzlich ein zweites Fach wie Deutsch oder wie Mathematik dabei haben sollte. Das war seine Vision, die sicherlich auch politisch motiviert war. Er war ja Mitglied der USPD und hatte dadurch auch einen sehr hohen sozialen Anspruch an den Musikunterricht. Und damals, das finde ich ganz interessant, dass du da auf Kestenberg eben rekurrierst, damals sind eigentlich die Curricula entstanden, die auf jeden Fall ja noch in den 60er Jahren existent waren und von denen man aber fragen musste, die damaligen Curricula, von welchem Kulturbild sind die eigentlich ausgegangen?
Genau, und das ist natürlich ein Kulturbild eigentlich des 19. Jahrhunderts, das sehr stark noch fortwirkte, ne? Und das ist ja genau dann das, wo, wie sagen wir mal, das Hamburger Modell beispielhaft einen anderen Kurs einschlägt. Also, wie man sagen, diesen Kurs sozusagen noch, also das ist kein Bild, was jetzt passt, aber sozusagen ein bisschen breiter in alle Richtungen führt.
Ein bisschen breiter ist ja sehr untertrieben aus meiner Sicht. Wenn wir auf das 19. Jahrhundert rekurrieren, weil Kestenberg damals den Ehrgeiz hatte, dass alle Schichten auch an der, in Anführungsstrichen, Kunstmusik teilnehmen konnten, hat er gleichzeitig natürlich die Musik eigentlich der klassisch-romantischen Tradition im Auge gehabt, die großen Kunstwerke im Auge gehabt. Und jetzt sagst du, das Hamburger Modell hat es geweitet. Inwiefern hat das Hamburger Modell dann in der Ausbildung die Sache geweitet?
Ich glaube, dass, was man noch vorher sagen muss, glaube ich, Hans, ist, der eigentliche Knaller, sage ich mal, aus historischer Perspektive liegt in einem kleinen Abschnitt von Raue, in dem er die Gründe dafür darlegt. Indem er sagt, also passt mal auf, der Stellenwert des Faches Musik in der Schule und der Stellenwert von Musik in der Gesellschaft, die kann nur noch sozusagen interdisziplinär erfolgen. Und dann sagt er, okay, das muss halt Erziehungswissenschaft, und das ist für ihn so eine Art, sage ich mal, das ist ein bisschen überinterpretiert, eine Art von Bezugswissenschaft im weitesten Sinne, wo er sich immer wieder auch drauf bezieht, um Psychologie und Soziologie. Damit kommt man ohne das nicht mehr aus. Und dahinter steht natürlich die Vorstellung, ja, Hermann Kaiser hat weit viel später die so Musik als soziale Praxis und gesellschaftliche Praxis geprägt. Aber ich finde, man merkt hier schon ein anderes Verständnis bei Raue, wie man Musik eigentlich versteht. Und er sagt ja dann in diesem kurzen Abschnitt, ja, und deswegen müssen wir, ne, das sind die Gründe, weswegen ich so ein Curriculum vorstelle, in dem es zum einen Wahlbereich gibt, aber in dem auch meinetwegen eine Möglichkeit besteht, sich mit Jazz und Jazz-verwandter Musik zu beschäftigen. Und das ist sozusagen die Weitung an der Stelle, sowohl in Hinsicht auf Wissenschaftlichkeit oder in Bezug auf den Einbezug anderer wissenschaftlicher Disziplinen und der Schritt zum Jazz, da müssen wir vielleicht da noch mal ein bisschen näher drüber reden, ist ja doch nicht unerheblich. Also der fängt ja schon viel früher an bei Raue, ne?
1961, genau. Ganz genau, in seiner Veröffentlichung Musikerziehung durch Jazz. Völlig richtig, das war ein ureigenes Interesse von ihm. Ich frage mich jetzt noch einmal im Hinblick auf die Bezugswissenschaften. Wir sind ja, damit man das verstehen kann, könnte man ja zunächst nur die These bilden, gut, er weitet den Musikbegriff. Also wir kommen raus aus den großen Kunstwerken unserer Geschichte und beziehen anderes an Literatur mit ein. Aber ich glaube, dass bei Raue noch mehr eine Rolle gespielt hat. Die Kooperation mit Hans-Peter Reinecke zum Beispiel als Musikpsychologen, auch mit Biene, dann was alles nachher ja in die, den Arbeitskreis für musikpädagogische Forschung auch mit übernommen worden ist. Es sind ja Ansätze dieser Weitung, auch daran erinnere ich mich noch sehr gut, Fragen der Wertungsforschung. Kaufmann als Stichwort, der damals in Graz gelehrt hat und die Frage der Wertungsforschung vorangetrieben hat, die Auseinandersetzung mit Karl Dahlhaus zur Frage der Wertungsforschung. Das sind alles so Aspekte, die damals eine Rolle gespielt haben und die natürlich in irgendeiner Weise curricular sich auch auswirken. Meine Frage jetzt aber an dich, wie muss man sich das dann vorstellen, wenn man eine Weitung hat, nicht nur im Spektrum der Literatur, sondern in den Zugriffsweisen oder in den Sichtweisen, in den Sichtachsen anderer Wissenschaften, die du eben als Bezugswissenschaften benannt hast?
Ja, sie verändern das Denken und das curriculare Denken, glaube ich. Auch den Blick auf Musikpädagogik an der Stelle. Und ich glaube, das ist entscheidend, was so sichtbar wird. Dass er sagt, okay, wir brauchen irgendwas, wir müssen, um das Fach auch begründet in der Schule zu belassen, brauchen wir eben diese Perspektive auf Musik. Und der Lehrer und die Lehrerin muss das in der Ausbildung auch eben in irgendeiner Weise nachvollziehen können. Und das ist sozusagen das, wo es was anderes wird auf einmal als vorher.
Das heißt, Wissenschaft hat die Funktion des Nachvollzugs.
So ist es. Des Nachvollzugs, finde ich, und der Reflexion dessen. Denn in dem Curriculum, was ja abgebildet ist, in dem Aufsatz zum Beispiel, steht ja unten ganz deutlich Musikpädagogik als einzelnes Fach ausgewiesen. Und dann gibt es noch später nochmal einen Aufsatz, in dem genau beschrieben wird, was da eigentlich stattfindet, also fachdidaktisches Seminar, eine Einführungsveranstaltung, zwei fachdidaktische Seminare und im dritten Semester soll man schon ins Praktikum gehen und so. Also da merkt man ganz deutlich, dass hier eine andere Art von Professionalisierung angestrebt wird, als man sie vorher kannte. Eine wissenschaftsbasierte, eine reflektierte Lehrerinnenbildung, die nicht allein auf, wie soll ich sagen, die Verwertung von Material ist und eben weg ist von der Vorstellung Musik als Gegenstand. Das ist nicht mehr im Zentrum, glaube ich, im
Kurs. Können wir das nicht noch einmal genauer betrachten? Musik ist nicht mehr Gegenstand, sondern Musik ist nicht mehr Gegenstand des Untersuchens im Musikunterricht oder im Kontext des Musikunterrichts, sondern was ist dann Musik?
Er bezieht sich ja dann auch zum Beispiel auf Händig und so. Also diese Vorstellung, die Musik ist mehr nicht mehr der Gegenstand, sondern das Mündigwerden in Musik zum Beispiel, was dann später bei Anthos ja nochmal auftaucht, ganz deutlich. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass Musik prozessual verstanden wird.
Prozessual würde jetzt also bedeuten, Musik wird ein Teil eines Erfahrungsbereichs, innerhalb dessen sich die Schülerin der Schüler entwirft. Und das ist dann auch der Grund dafür, dass ich diese Bezugswissenschaften brauche, um auf diese Art und Weise besser zu verstehen, wie sind die Prozesse des musikalischen Umgangs, nicht nur des Lernens auf ein späteres Ziel hin, sondern des jetzt im Hier und Jetzt Arbeitens. Der frühe Ansatz, darauf müssen wir jetzt unbedingt aber noch einmal kommen, der frühe Ansatz bei Hermann Raue war ja dieses kleine Büchlein, das im Möseler Verlag erschienen ist, Musikerziehung durch Jazz. Was war das Ziel dieses Buches?
Ja, dieses Buch bringt etwas an die Oberfläche, was da war. Und das sagt er auch mal wieder. Okay, er hat da, glaube ich, sogar in eurem Interview gesagt. Also was die Jugendlichen, die Kinder hören und wo sie musikalisch sich tummeln, das hat ihn sozusagen interessiert. Und das schwemmt er sozusagen nach oben und überlegt halt, welche Bedeutung kann das, diese Lebenswirklichkeit von SchülerInnen der 60er Jahre eigentlich für den Musikunterricht haben. Und ist eigentlich der Erste, der so ein bisschen sich sozusagen umschaut, was hören eigentlich Schüler und nicht sozusagen den Nürnberger Trichter dann aufsetzt auf die Schülerköppe. Und dann schreibt er dieses Buch und nimmt aber eine Kurve, die so ein bisschen aus heutiger Sicht nur noch historisch verstehbar ist, sag ich mal. Also er sagt, okay, ich hole sie sozusagen im Jazz ab oder im Schlager oder woanders, führe sie dann aber doch zur klassischen Musik, wie auch immer. Und dieser Bogenschlag, den merkt man ja übrigens auch in einem ganz anderen Bereich, nämlich wenn Helms sagt, okay, wir machen außereuropäische Musik, um dann zur neuen Musik zu kommen. Also dieser Transfereffekt sozusagen der lebenswirklichen Musik hin dann doch zur Anführungsstrichen Kunstmusik.
Und gleichzeitig als Rechtfertigung, eigentlich sind die Grundprinzipien im Jazz ja genauso wie in der klassischen Musik und insofern kann man das fast so wie eine Art Schuhanzieher-Methode verstehen hin zur klassischen Musik. Das war der frühe Raue 1961. Der spätere, der auch sich Gedanken gemacht hat über die musikalischen Teilkulturen, der sich Gedanken gemacht hat, insbesondere auch über die Beatles, heute amüsiert man sich ja darüber fast, dass das mal eine Diskussion gewesen ist, als Raue auf einem Kongress in Hannover die Frage der sogenannten Beatmusik als einem konstitutiven Bestandteil des Musikcurriculums gesehen hat. Diesen Wandel, den hat er ja in einer faszinierenden Weise vollzogen, wobei man sich gleichzeitig fragen muss, und jetzt die Frage an dich als Musikpädagogik-Historiker, wie muss man sich damals vorstellen, wie das aufgenommen wurde in der Szene?
Ich glaube, mit größtem Unverständnis. Also man kennt diese Publikation ja auch, in dem immer noch sozusagen die Beatmusik als das Übelste überhaupt, was in der Schule schon gar keinen Platz hat, bis hin natürlich die Schlagermusik nochmal ganz anders, also nochmal auftaucht und so weiter. Ich glaube, dass die Widerstände damals in den 60er Jahren in einer, finde ich, das ist ja das Merkwürdige, in einer Gesellschaft, die zwar noch irgendwie Adenauer atmete, aber bereits durch eine Studentenrevolte durch war und so weiter und so fort, immer noch irgendwie, finde ich, was Musik betrifft, doch noch eine andere Art von Erwartung an den Musikunterricht hatte. Und ich glaube, dass das, und wenn es dann noch im Curriculum landet, natürlich nochmal, wie soll ich sagen, wirklich Avantgarde ist.
Wir haben ja in der ersten Folge ganz ausführlich auch über Adorno und die Folgen in den 60er Jahren gesprochen. Ich würde gerne noch einen Aspekt, den wir da nicht erwähnt haben, jetzt mit hinzunehmen und fragen, wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn Adorno und Raue zusammengekommen wären und Adorno nicht so früh verstorben wäre?
Das ist ein schönes Gedankenspiel, ehrlich gesagt. Soweit ich mich erinnere, ich habe lange kein Adorno gelesen, war ja Jazz nicht komplett aus seiner Pyramide raus, aber es war, finde ich, also war nicht so wirklich das, was Adorno sich, was in seiner Werteskala sozusagen hochrangiert hat.
Nein, das hat sich sogar relativ weit unten befunden, der mit dem Jazzhörer. Er spricht allerdings nicht dezidiert jetzt auch noch von dem Schlagerhörer oder dem Pophörer, der ja damals auch bei Raue durchaus akzeptiert worden ist. Insofern wäre jetzt nochmal die Frage, wie würden die miteinander sich verständigt haben?
Ich glaube, aber das ist wirklich hypothetisch, ne? Ich glaube, sie würden ebenfalls aneinander vorbeireden. Weil ich glaube, dass der Impetus, aus dem heraus Raue diese Thematik und dass es im Curriculum auftaucht, aus dem Bedürfnis heraus getan hat, eine Art von, wie soll man sagen, einen soziologisch fundierten Blick auf Musik zu werfen. Ich nehme endlich mal wahr, was SchülerInnen da tun außerhalb der Schule. Und das muss doch Konsequenzen haben, auch für den Musikunterricht in der Schule. Will er sich nicht sozusagen ins Museum schieben lassen? Und ich glaube, das wäre ein Zugang, wo man sagen würde, okay, hätte der Adorno jetzt, auf welche Weise hat er jetzt argumentiert? Hätte er die soziologische Schiene mitverfolgt oder hätte er sozusagen seine Art von Wertevorstellung an der Stelle in den Vordergrund? Ich glaube, letzteres wahrscheinlich. Und dann wäre schon wieder kein Dialog möglich gewesen, weil die Position, also aus unterschiedlichen Nestern sozusagen dann.
Wir haben damals einen Satz von Adorno hier an der Hochschule auch immer wieder diskutiert. Das war der Satz, nirgends steht geschrieben, dass Singens Not sei. Kannst du dir vorstellen, wie zu diesem Satz sich Hermann Raue geäußert hätte?
Boah, da ist eine harte Nuss. Das, also, das Faktum, dass Rauer einer der ersten war, der schulpraktisches Musizieren zum Beispiel in sein Curriculum aufgenommen hat, spricht dafür, dass ihm diese Art von Praxis, und er hat ja auch Kammermusik, und also hat ja mögliche, das gemeinsame Musizieren war für ihn Teil dieses Curriculums. Und Chor- und Orchesterleitung sowieso, aber das gemeinsame Musizieren in unterschiedlichen Stilen war für ihn ebenfalls Teil. Und schulpraktisches Instrumentalspiel auch, das ist ja extra ausgewiesen im Curriculum, einer der ersten, glaube ich, der das eingesehen hat. Also das Musizieren war ihm schon wichtig. Ob das jetzt allerdings bedeutet, dass er umgekehrt dem Singen kritisch gegenüberstand, das vermag ich tatsächlich gar nicht einzuschätzen, weil anhand des Materials lässt sich das gar nicht rekonstruieren.
Er hat sich damals auch nicht unmittelbar nach meiner Erinnerung dazu geäußert. Darum ist es wirklich eine hypothetische Frage, die ich mir gestellt habe, um halt dich zu provozieren zu einem kleinen Gedankenspiel. Man kann eines sagen, Hermann Raue ist ein leidenschaftlicher Chorleiter gewesen, Schüler von Gottfried Wolters, und hat lange Jahre Chöre selbst geleitet, hat dann anschließend in Hamburg eine gewisse Berühmtheit erlangt, dadurch, dass er Kanons komponiert hat und mit großen Massen in der Michaeliskirche beispielsweise mit mehreren tausend Menschen Kanons eingeübt hat, die er vorher geschrieben hat. Also ich will darauf hinaus, Raue und das praktische Singen gehören eigentlich zusammen, und insofern ist diese Entwicklung, die es tatsächlich ja gegeben hat und die sich fortgesetzt hat in den 70er, 80er Jahren, ganz stark hinein, dass diese Entwicklung sicherlich nicht zu seiner Intention gehört hätte, weil dieses Verdikt, nirgends steht geschrieben, dass Singen ins Not sei, ja umgekehrt worden ist. Aus dem Grunde wird nicht in den Schulen gesungen. Also da muss man dann auch nochmal trennscharf sagen, so sehr Raue Avantgarde gewesen ist, zusammen mit seinem konkreten Umfeld, das heißt auch insbesondere Nils Knolle und Thomas Ott, so sehr er Avantgarde gewesen ist, so sehr ist er dennoch derjenige eigentlich geblieben, der diesen praktischen Aspekt des Umsetzens von Musik im Auge hatte.
Ich glaube auch, dass die Musikpraxis für ihn ein wichtiger Teil war. Im Curriculum sieht man das ja deutlich. Allein das Faktum, wie ich gerade sagte, schulpraktisches Musizieren steht da. Ja, also mit dem Blick auf, ne, auf das gemeinsame Anleiten von Musik.
Herzlichen Dank, Herr Professor Clausen, lieber Bernd. Das war wiederum sehr eindrucksvoll, hier eine Zeit genauer noch einmal zu betrachten, auf dem Hintergrund der Veröffentlichungen, die damals geschrieben worden sind, die heute rezipiert werden. Dieses Rezipieren bedeutet natürlich auch im Spiegel der Gegenwart. Wir werden dieses noch fortsetzen in einem weiteren, einem dritten Gespräch. Erstmal herzlichen Dank. Diejenigen von Ihnen, die jetzt zugehört haben, bei denen bedanke ich mich nicht nur, sondern wollte noch darauf hinweisen, dass Sie die Quellen wiederfinden können bei uns unter huuu.de. Dort gibt es ein Lernangebot, das die jetzt erwähnten Texte noch einmal genau auflistet. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.